Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Demokratie ist eine Zumutung. Also sie ist natürlich auch toll, aber vor allem ist sie auch anstrengend. Schon allein, weil wir ständig mit den dummen Meinungen anderer konfrontiert sind. Und die wiederum sind mit unseren dummen Meinungen konfrontiert. Und manchmal finden wir diese Meinungen auch schlicht so verletzend, dass wir sie gar nicht hören wollen. Gebt solchen Leuten doch bitte keine Plattform. Das sind so Mails, die kriegen wir da manchmal hier im Radio, wenn wir zum Beispiel Interviews mit jemandem geführt haben, dessen oder deren Meinung so eine Zumutung war. Die Rechtswissenschaftlerin und Philosophin Frauke Rostalski hat über genau diese Effekte ein Buch geschrieben. Und sie bezeichnet uns alle als die vulnerable Gesellschaft. Und mit diesem Buch, die vulnerable Gesellschaft, ist sie auch für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Hallo Frau Rostalski.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Heute wird ja oft und gerne und ausführlich gespottet über so eine Schneeflöckchenverletzlichkeit, also Leute, die angeblich nur nicht mit der Wirklichkeit klarkommen. Ist das die neue Verletzlichkeit, die Sie meinen?
Nee, tatsächlich ist das nicht die neue Verletzlichkeit, die ich meine, sondern eine besondere Verletzlichkeit, die sich darin ausdrückt, dass man Risiken gegenüber immer averser wird, also immer mehr darauf bedacht ist, Risiken zu vermeiden und diese Verantwortung dafür, die Risiken zu vermeiden, auch immer mehr dem Staat zuschreibt. Dass also der Staat, ganz vereinfacht gesprochen, immer mehr Gesetze schaffen soll, um den Einzelnen vor Risiken zu schützen, die uns so umgeben.
Und damit dann ja individuelle Freiheiten wiederum einschränkt. Also Sie sind seit Beginn der Corona-Pandemie auch Mitglied im Deutschen Ethikrat und da liegen ja die Beispiele wirklich auf der Hand. Da sind viele Freiheiten eingeschränkt worden, um vulnerable Gruppen zu schützen. Das Buch ist jetzt aber kein Corona-Buch. Wo beobachten Sie das denn noch?
Tatsächlich habe ich auch die Pandemie in den Blick genommen, aber darüber hinaus die jüngeren Rechtsentwicklungen, ich sage mal, der letzten Jahre mir durchgeschaut und dabei festgestellt, dass sich tatsächlich ein Trend ausmachen lässt, dass im Sinne von einem größeren Nachgeben, einer größeren Rücksichtnahme des Gesetzgebers gegenüber Verletzlichkeiten, gegenüber Sensibilität immer mehr Gesetze geschaffen werden. Und da lassen sich viele Beispiele benennen, etwa aus dem Strafrecht, also die Ehrschutzdelikte, die weiter ausgedehnt wurden, die Sexualstraft, Taten, wo eben auch eine immer weitergehende gesetzgeberische Befugnis geschaffen wurde, um Taten zu ahnden, die bislang gar nicht strafbar waren. Im Bereich der Suizidassistenz, Schwangerschaftsabbruch. Also es gibt da einen ganz bunten Strauß an Themen, die man sich anschauen kann und wo man immer wieder das Vulnerabilitätsparadigma findet.
Und da kann man aber auch sagen, vieles davon ist ja auch ein echter gesellschaftlicher Fortschritt. Also Sie sprachen das Sexualstrafrecht an. Ich erinnere mich, 1997 erst ist die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt worden. Davor hat man das irgendwie so für normal gehalten, dass Männer machen dürfen, was sie denn wollen. Also ist es nicht ein Fortschritt?
Ganz klar. Also Sexualstrafrecht finde ich ein schönes Beispiel. Nicht nur dieser Tatbestand, den Sie gerade genannt haben, sondern auch der Paragraph 177 StGB, also sexuelle Missbrauch, Vergewaltigung, der auch vor einigen Jahren verändert wurde und die sogenannte Nein-heißt-Nein-Regel eingeführt wurde. Vorher war es strafbar, sexueller Missbrauch oder Vergewaltigung, nur dann, wenn körperliche Gegenwehr des Opfers geleistet wurde. Dabei wissen wir ja mittlerweile sehr gut, dass die Opfer in solchen Situationen häufig aus psychologischen Gründen schon eine Hemmschwelle haben, sich zur Wehr zu setzen. Und deswegen diese neue Regelung, die vorsieht, dass es gegen den erkennbaren Willen des Opfers die Tat vorgenommen worden ist. Und da würde ich persönlich sagen, wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, das ist ein großer Fortschritt unserer Rechtsordnung, dass das zu einer Straftat gemacht worden ist, weil ich finde ganz klar, dass es überhaupt kein Argument ist, zu sagen, das Opfer hat keine Gegenwehr geleistet und deshalb ist es keine Vergewaltigung oder keine sexuelle Missbrauch.
Allerdings, das klingt alles nach einem Aber.
Genau, allerdings, ich war schon im Ansatz, geht es mir in dem Buch auch gar nicht darum, einzelne Vorschriften zu bewerten, sondern aufzuzeigen, dass es diesen Trend gibt. Und meiner Meinung nach müssten wir bei jedem neuen Gesetz, das dieser Verletzlichkeitsrücksichtsnahme folgt, immer wieder als Gesellschaft fragen, ist uns das jetzt vielleicht etwas zu viel? Wird jetzt die Freiheit zu sehr eingeschränkt oder ist das noch ein gutes Nachgeben, also im Sinne von konsensfähig für uns als demokratische Gemeinschaft gegenüber Verletzlichkeit?
Der besondere Clou an Ihrer Argumentation und Ihrer These lautet nun, dass Sie nicht nur schreiben, da wird die Freiheit von, ich sage jetzt mal ein bisschen pauschal, Tätern eingegrenzt, sondern die Freiheit eigentlich von allen, und zwar auch von denen, die geschützt werden sollen. Sie nannten gerade das Sexualstrafrecht. Wo wird denn da das potenzielle Opfer in seiner Freiheit beschränkt?
Ganz genau. Man könnte ja nämlich einfach sagen, na, da wird doch nur Freiheit umverteilt. Ja, also im Sinne von dem Starken wird genommen, dem Schwachen wird gegeben. Aus juristischer Perspektive ist das aber einfach nicht ganz richtig. Natürlich wird dem Starken genommen und dem Schwachen wird was gegeben, aber dem Schwachen wird auch was genommen. Und zwar wird ihm Eigenverantwortung genommen. Also die Möglichkeit, die Fähigkeit, sich privat Konflikten auszusetzen oder auch Risiken auszusetzen. Ich nehme einfach mal ein anderes Beispiel, was sehr aktuell diskutiert wird. Catcalling, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, das ist so dieses klassische Hinterherpfeifen auf der Straße, was die meisten ja als eher negativ empfinden würden, wo ich mich auch drunter zählen würde. Aber da wird jetzt eben auch diskutiert, ob man das nicht zumindest als Ordnungswidrigkeit oder als Straftatbestand erfassen sollte. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Da sieht man, wenn das jetzt käme, dieses Gesetz, wie wieder ein Raum der privaten Konfliktmöglichkeit genommen wird, weil der Staat rein reguliert. Man kann also unterm Strich sagen, der Einzige, der immer gewinnt, der immer an Freiheit gewinnt, ist der Staat.
Das habe ich nicht verstanden. Welche Freiheit geht Ihnen dadurch verloren, angenommen das Gesetz käme, wenn es strafbar wäre, Ihnen auf der Straße hinterher zu pfeifen?
In dem Augenblick ist dieser Lebensraum reguliert. In dem Augenblick kann eine andere Person mir nicht mehr hinterherpfeifen, ohne dass es ihr verboten ist. Das heißt, das Recht ist zwischen die Personen gerückt.
Aber Sie können sich doch nach wie vor dagegen wehren. Sie können dem immer noch in die Eier treten, um es mal so auszudrücken.
Das sollte ich trotzdem nicht tun. Als Strafrechtswissenschaftlerin kann ich davon nur abraten.
Aber Sie wissen, was ich meine. Ihre persönliche Konflikt.
Genau, die Argumentation ist auf einer faktischen Ebene, die Sie vorbringen. Und da haben Sie auch vollkommen recht. Aber ich blicke ja aus einer normativen Brille auf das Problem. Und in dem Augenblick ist es durchreguliert.
Jetzt, Sie vergleichen das auch mit früheren Jahrzehnten, wenn Sie zum Beispiel auch einen anderen Themenbereich anschneiden, nämlich schärfere Gesetze gegen Hassrede, gegen Hate Speech. Mhm. Und dann vergleichen Sie das mit früheren Jahrzehnten und sagen, naja, früher hätte man eigentlich eher empfohlen, sei doch resilienter, wehre dich mehr. Stellen wir uns heute in Ihren Augen einfach nur zu sehr an?
Also, vielleicht komme ich danach zu meiner eigenen Meinung, erstmal zu dem objektiven Befund. Sie machen das ja ganz geschickt. In dem Buch habe ich mich nämlich immer sehr zurückgehalten mit meiner Meinung.
Ja,
das kann ich jetzt
hören.
Hier natürlich nicht. Genau. Also in den 2000er Jahren wurde noch groß diskutiert, ob man zum Beispiel die Beleidigungsdelikte einfach abschaffen sollte. Ob wir uns das als Gesellschaft nicht eigentlich zumuten können und sagen, die, die das trotzdem stört, können das ja auf dem zivilrechtlichen Klageweg untereinander regeln. Ja, also privatrechtlich. Das hat sich ja jetzt wirklich massiv geändert. Und man muss natürlich sagen, die Beleidigungen haben auch eine neue Bedeutung erlangt durch den digitalen Raum. Ja, das hat natürlich schon eine andere Wertigkeit bekommen. Viele Menschen verbringen sehr viel Zeit im digitalen Raum und da kann so eine Beleidigung dann eben auch mehr wehtun als vielleicht im öffentlichen Raum. Wenn Sie mich nach meiner privaten Meinung fragen, glaube ich schon, dass wir uns in vielen Bereichen mehr zumuten sollten. Also ich denke, dass eine gewisse Resilienz wichtig ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Bereich Beleidigung, aber zum Beispiel im Bereich, wie gehen wir mit Risiken um? Ich nehme mal ein anderes Beispiel, Masernimpfpflicht, angelehnt auch an die Corona-Pandemie. Plötzlich gab es ja diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die Masernimpfpflicht wurde gehalten. Sicherlich unter dem Eindruck der Pandemie. Und hier zeigt sich aus meiner Sicht ein ganz neuer Umgang mit Viruserkrankungen. Und ich glaube, dass wir hier durchaus einiges stärker noch in der Eigenverantwortung belassen hätten sollen, als wir es jetzt mittlerweile tun.
Ein weiteres Beispiel in Ihrem Buch ist auch eins, das immer sofort die Emotionen hochgehen lässt, nämlich Empfehlungen, zum Beispiel an Universitäten für geschlechtergerechte Sprache. Da skizzieren Sie Gefahren von Konformitätsdruck, die ja vielleicht dadurch entstehen könnte. Und da habe ich mich gefragt, es ist ein spannendes Beispiel, auch allein deswegen, weil man es vielleicht auch gerade andersrum erzählen könnte. Weil es gibt ja keine echten Sprachgesetze, die das Gendern vorschreiben. Was es aber gibt, das sind Sprechverbote gegen das Gendern. Also Bayern zum Beispiel hat jetzt das Gendern an Verwaltungen, Schulen, Hochschulen verboten. Also ließe sich das Beispiel nicht besser vielleicht gerade andersrum erzählen, dass da eine anscheinend höchst vulnerable CSU die arme konservative Mehrheit vor dem Gender-Sternchen beschützt und deswegen die Freiheit anderer beschneidet?
Das ist eine unheimlich interessante Entwicklung. Die hat ja so ein bisschen mein Buch überholt. Zu dem Zeitpunkt gab es nämlich diese Gesetze, von denen Sie gerade gesprochen haben, noch nicht. Und sie bestätigt aber trotzdem meine These, würde ich sagen, weil ich ja sage, Vulnerabilität ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es betrifft nicht etwa nur die Wokies oder so, ne? Wie man ja auch meinen könnte, wie Ihre Eröffnungsfrage ja auch angedeutet hat, sondern es lässt sich überall finden. Und ja, tatsächlich muss man vielleicht auch sagen, diejenigen, die sich besonders angegriffen fühlen durch neue Sprachnormen oder zumindest durch Sprachgewohnheiten, die empfinden sich mittlerweile so als so verletzlich, dass sie das durch Gesetze regulieren müssen.
Tatsächlich ist das eins der Beispiele, was dann auch so ein bisschen zum Schluss Ihres Buches führt, dass Sie nämlich sagen, das durchdringt inzwischen unsere ganze Debattenkultur, sodass das ein Problem für die Demokratie werden könnte. Sie prägender für den Begriff der Diskursvulnerabilität. Ich habe da erst gedacht, okay, das ist jetzt ein schickes neues Wort für Cancel Culture, aber Sie meinen doch ein bisschen was anderes und eigentlich auch mehr, oder? Können Sie das erklären?
Ganz genau. Ich will diese Debatte über Cancel Culture ehrlich gesagt gar nicht einsteigen, wollte ich schon gar nicht mit dem Buch, weil so viel darüber gestritten wird, ob es das überhaupt gibt und wer jetzt wen cancelt. Ich finde das alles sehr müßig, denn eine Sache ist tatsächlich überall konsensfähig, nämlich dass wir sensibler geworden sind im Diskurs. Manche nennen das rücksichtsvoller, andere sagen, man traut sich nicht mehr so viel zu, es läuft auf dasselbe hinaus. Wir neigen immer mehr dazu, Themen, die öffentlich diskutiert werden, ich sag mal Ukraine-Krieg, Pandemie und so weiter, stark moralisch aufzuladen. Und zwar so aufzuladen, dass unsere Meinung mehr und mehr zum Teil unserer Persönlichkeit wird. Was dazu führt, dass wir vulnerabel werden. Wenn dann ein Sachargument kommt, hören wir das nicht mehr als Sachargument, sondern als Angriff auf unsere eigene Person. Mit dem Ergebnis, dass wir auch nicht auf der Sachebene argumentieren, sondern direkt in der Gefühlsebene sind, ad personam beleidigen und dann eben Themen ausschließen, Argumente ausschließen, schlimmstenfalls sogar Sprecher ausschließen.
Das wollen Sie nicht im Sinne des demokratischen Austauschs. Ich lese dabei Ihnen, die Verdrängung von Positionen aus dem freien Diskurs muss, wenn überhaupt, über die davor vorgesehenen demokratischen Verfahren erfolgen. Das ist ja so dieser wohltuend unaufgeregte Blick der Juristin. Gleichzeitig habe ich mich auch da wieder gefragt, ob vielleicht bei den Regeln des zivilisierten Diskurses es ja nicht nur um die juristischen Grenzen geht, sondern es geht ja auch, es geht ja auch um soziale Regeln. Also es gibt Regeln des Anstands, der Rücksichtsnahme und die sind natürlich je nach Zusammenhang völlig unterschiedlich. Also beim familiären Abendessen gelten andere Regeln als im Biergarten, wieder andere als auf einer Podiumsdiskussion, nochmal andere als an der Uni. Aber überall gibt es so soziale Regeln, die ja irgendwie ausgehandelt werden und die eben andere sind als juristische. Haben Sie das vielleicht als Juristin aus dem Blick verloren?
Also ich möchte gar nicht diese unterschiedlichen Sozialnormen, die man da alle haben kann, im ethischen Bereich in irgendeiner Form hier schassen. Also das kann man alles machen. Allerdings muss man eben sehen, und da möchte ich dann noch eine gewisse Lanze für den Streit brechen, dass wir bei diesen Aushandlungsprozessen, von denen ich in meinem Buch spreche, über ganz, ganz relevante Fragen diskutieren. Also wie will unsere Gesellschaft mit dem Klimawandel umgehen? Sollen schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden, um jetzt mal eine ältere Debatte nochmal hervorzuholen? Also das sind doch Fragen, da wäre es doch schon verwundernswert, wenn die Emotionen nicht hochkochen würden. Und dann eben zu sagen, naja, aber wir wollen, dass dann alles ganz steril miteinander diskutiert wird und ganz ohne Verletzung, das ist dann für mich keine lebendige Demokratie mehr. Also ich meine, da muss man dann eben auch schon dem Umstand Rechnung tragen, dass es einfach wichtige Themen sind und die Gemüter bewegen.
Was folgt daraus? Mehr Rücksichtslosigkeit wagen?
Nee, daraus folgt, dass wir uns nach wie vor an die Grenzen des Strafrechts natürlich halten im Diskurs, aber dass wir darüber hinaus auch verstehen, dass es, wie Sie es so schön eingeleitet haben, eine Zumutung sein kann, die Demokratie auszuhalten, aber dass das trotzdem die beste Staatsform ist, die ich mir zumindest vorstellen kann und dass wir deren großen Vorzug, den offenen Diskurs, auch weiterhin nutzen sollten.
Frauke Rostalski sagt das. Sie ist mit ihrem Buch Die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Das Buch ist erschienen bei C.A. Beck, kostet 16 Euro. Und Frau Rostalski, finde ich toll, dass Sie da waren. Dankeschön.
Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.